Ich fange jetzt einfach an, würde ich sagen.
Ja.
Ich glaube, ich lass das auch einfach so auf der Spur drauf, weil die Leute sind nichts anderes gewohnt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breaktrash Lab. Mein Name ist Patrick, aber heute geht es nicht hauptsächlich um mich und der Heiko, der gar nicht da ist, sondern ich habe einen Gast da, der schon mal da war, um den ich jetzt einfach gesagt habe, so, du, Mensch, du warst ja schon mal mit dabei in unserem Adventskalender. Wir machen jetzt ein neues Format. Und das sieht so und so aus. Und du musst da mitmachen. Und du hast gar keine andere Wahl. Hallo Dorian.
Hallo Internet. Hallo Zuhörer vom Breaktrash Club. Ja, ich Dorian alias Beckenzack. Schön wieder hier zu sein. Ich bin gerade ein bisschen angeschlagen. Alles, was ich rieche, wenn ich einatme, ist Senf. Ich habe gerade, eben gerade vor 10 Minuten, habe ich ein ganzes Glas Senf pur gegessen. Der Grund dafür ist egal, aber wisset einfach, dass ich hier unter sehr schweren Bedingungen jetzt mit Patrick zusammen podcaste. Nur für euch.
Okay, wir könnten ja vielleicht an dieser Stelle sagen, diese Leute sollen einfach mal deinen YouTube-Kanal abonnieren, weil ich wette, dass du was auf deinen YouTube-Kanal dazu nochmal posten wirst. Ist das richtig?
Auf jeden Fall werde ich da irgendwie so ein kleines Highlight-Video oder sowas machen. Ja.
Wunderbar. Das heißt, wenn ihr das Mysterium des Senfes herausfinden wollt, dann folgt doch dem Dorian auf YouTube. Einfach Beckenzack, ne? Auf,
genau. Ja, einfach YouTube. Beckenzack. Ja. Würde mich freuen.
So, und ja, du kann man, also wir machen hier immer gerne, wie sagt man, Cross-Selling, Cross-Promotion. nee, ernsthaft, also ich finde auch allgemein deine Videos, übrigens mein Highlight-Video auf deinem Kanal ist, wo du vor der Tarantel in Animal Crossing wegrennst.
Ja, das ist schön kurz und sehr eingängig, ne? Das ist, ja.
Das ist so ein Video, wo so alle halbe Jahre nochmal so in meine Verlaufsliste auftaucht und ich dann einfach so denke, so, das ist sehr witzig.
Ja, ich dachte, dass dein Lieblingsvideo von mir wäre das, wo du bei einem Kumpel warst und der hat dann random einfach ein besoffenes Video von mir geschickt bekommen, wie ich im Sitzen tanze. Und wir wussten nicht, dass wir untereinander diese Person auch kennen. Ich dachte, das war dein Lieblingsvideo.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist mein Lieblingsvideo, aber das ist ja nicht öffentlich.
Das stimmt,
ist,
ja.
Also das andere Video ist schon sehr witzig. Also ich habe selten jemanden gesehen, der so schön tanzen kann. Wirklich.
Im Sitzen.
Also im Sitzen. Ja. Ja. Wir müssen auch irgendwann, wenn das mal wieder möglich ist, imitieren wir dieses Video auf der Gamescom vor einem großen roten N-Stand.
Ja, würde ich sagen. Sehr gut, das machen wir, ja.
Ah, schön. Apropos Nintendo, beziehungsweise ich bin ja Vollblut-Nerd, genau wie du. Und wir wissen ja, dass wir eine sehr große Leidenschaft für Videospiele haben. Und mein Mitkompagnon hier vom Breaktrash Club, der Heiko, der zockt zwar auch mal ganz gerne, aber der ist nie so tief in der Thematik drin. Und ich habe mir gesagt so, hey, ich möchte mir gerne jemanden mit dazu holen, von dem ich glaube, dass er genauso leidenschaftlich von Videospielen oder von einem gewissen Thema reden kann. Und jetzt denken sie erstmal alle Zuhörer so, na, Videospiele, ich bin dann raus. Ich will lieber Janas Welt hören. Da kommt auch bald eine neue Folge. Für dich als Info, Janas Welt, Heikos Tochter, die ist jetzt 9?
Ah.
8, 9, verdammt. Die macht immer ihre eigenen Podcasts. Das ist eigentlich ganz witzig, aber das ist ein anderes Thema. Die redet dann über so Sachen wie Schulalltag und sowas.
Das ist ja cool.
Aber für die Gamer hier, ja, heute starten wir eine Serie, die heißt Unsere Lieblings. Und dann fügen wir Wort XY ein. Und das Wichtigste ist, ich hatte nämlich ursprünglich vorgehabt, so, hey, lass doch eine Top-5-Liste machen und Top 3. Und dann waren wir aber schnell einig, dass wir gemeint haben, so, ja, Top-Listen sind immer scheiße. Weil Top-Listen zeigen so, das ist meine Nummer 1, das ist meine Nummer 2 und das ist meine Nummer 3. Und dann nimmt man vielleicht auch so ein bisschen diese Wertigkeit von Platz 3 gegenüber Platz 1 und deswegen haben wir quasi gemeinsam es erschlossen, dass wir gesagt haben, so, hey, es wäre doch eigentlich total smart, einfach Lieblings zu nehmen. Dann ist es scheißegal, was für ein Ranking er hat, sondern es geht einfach nur darum, was sind denn unsere Lieblings? Und heute ist das Thema Rollenspiele. Und wir haben auch schon gesagt im Vorgespräch, das wird niemals klappen, dass wir heute alles durchbekommen. Und deswegen werden wir heute einfach jeder so 1 bis 2 Spiele nennen und dann erzählt der jeweilige, der das Spiel ausspricht, also in dem Fall entweder du oder ich, warum dieses Videospiel eines deiner Lieblingsrollenspiele ist oder Lieblingsvideorollenspiele ist in diesem Fall. Und ich würde auch sagen, ich möchte ganz gerne dem Gast den Vortritt lassen. Nenn mir doch einfach mal eines deiner Lieblingsvideorollenspiele.
Da fange ich mal an, man muss da ja unterscheiden, also für die Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie sind, wenn man jetzt tatsächlich Gamer ist und man sich viel damit beschäftigt, unterscheidet man tatsächlich nochmal, ja, nicht nur, man sagt nicht nur, das ist ein Videospiel, Rollenspiel oder das ist ein Rennspiel oder irgendwie sowas oder das ist ein Ego-Shooter, nein, bei Rollenspielen macht man eigentlich auch noch die Unterteilung zwischen normales RPG, beziehungsweise westliches Rollenspiel oder Japano-RPG. Japano-RPGs sind nochmal ein kleines bisschen anders so, wie die oft geschrieben sind.
Und Dark Souls!
Und Dark Souls. Dark Souls ist kein klassisches RPG, aber Dark Souls ist mega. Nein, und eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist ein Japano-RPG namens Final Fantasy VII. Und ich glaube, Final Fantasy VII oder generell der Name Final Fantasy, selbst wenn man mit Gaming nicht so viel am Hut hat, hat man vielleicht irgendwo schon mal aufgeschnappt oder irgendwo vielleicht schon mal gehört, weil das einfach eine riesige Marke ist, ne, Final Fantasy. Und besonders der siebte Teil, der kam damals raus aus der PlayStation 1, das heißt, wir befinden uns in den späten 90ern, ich glaube 1998 oder 99 kam er raus bei uns,
ja, ne? Ungefähr der Zeitraum.
Ist dementsprechend auch nach heutigen grafischen Standards völlig zu vernachlässigen. Also die Figuren, damals war das der heiße Scheiß, so wie das aussah, weil es eines der ersten Videospiele für zu Hause waren, die dann wirklich komplett 3D waren. Aber das 3D sah halt so aus, als wären es hässliche Lego-Figuren. Und es ist heute halt sehr anstrengend, das noch zu spielen. Nichtsdestotrotz hat dieses Spiel einfach eine fantastische, wunderschöne Story, eine sehr lebhafte Welt, in die man sich super verlieren kann, einen fantastischen Soundtrack, und alles an diesem Spiel ist für mich einfach nur große Liebe, hat mich in meiner Kindheit und in meiner Teenagerphase und auch heute noch im Erwachsenenalter immer begleitet, weil tatsächlich Final Fantasy VII auch so der populärste Teil dieses gesamten Final Fantasy Franchises ist und auch mittlerweile noch Nachfolgeteile erschienen sind und Filme und Bücher und hast du nicht gesehen, was nicht bei den ganzen anderen Teilen dieser Reihe der Fall ist, sondern halt speziell nur bei Final Fantasy VII. Und wenn man irgendwie vielleicht sagt, ey, ich habe da noch nie so reingefunden, so in so Japano-Rollenspiele oder sowas, da würde ich vielleicht sogar sagen, ey, startet mal mit Final Fantasy VII. Und wenn euch Final Fantasy VII nicht gefällt, dann gefällt euch gar nichts. Ja.
So. Dazu noch ein kleiner Einwurf. Wir reden heute komplett spoilerfrei. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass wenn ihr sagt so, ach ja, das würde ich gerne mal spielen, wir werden heute keine wichtigen Plot-Twists oder sonstiges erzählen. Ja. Das vielleicht nochmal da als Hinweis.
Gut, dass du das auch mir gegenüber hinweist, sonst hätte ich jetzt
Arsch. Ja, genau. Das ist, genau, weil gerade in Final Fantasy VII gibt es doch die ein oder andere Info, die man vielleicht verschweigen sollte.
Ja, genau, das stimmt. Also macht doch nicht den Fehler und googelt das. Also,
nee.
Weil ihr werdet sonst gespoilert. Ich glaube, die ersten 2, 3 Google-Bilder sind schon, wenn man davon nichts weiß, ist es egal, aber sobald man vielleicht eine Stunde oder so gespielt hat und man den Kontext dann kennt und wenn man sich an dieses Bild erinnert, ist man zu Tode gespoilert. Also,
Ich google das jetzt einfach mal, gucken, was passiert.
Genau,
google mal, ich guck mal, was bei Bilder rauskommt.
Ja, guck mal, ob da direkt was Schlimmes bei rauskommt.
Nee,
geht, ja.
Nee, es geht eigentlich. Das Problem ist halt, wenn man sich dann anfängt durchzuklicken, dann würde man wahrscheinlich was sehen. Wir wissen natürlich beide, worum es geht.
Ja.
Was übrigens ganz witzig ist, das dritte Bild, das angezeigt wird, das war ja damals auch so dieses Werbebild, ne, wo quasi der Hauptcharakter Cloud vor dieser Stadt steht. Mhm. Und das hatte ich damals aus der Screen Fun als Poster an meiner Tür hängen, aber ich hatte keine PlayStation 1.
Ah.
Das heißt, ich hab dieses Spiel immer gedacht, boah, das sieht auch schon ziemlich krass aus. Naja, und irgendwie Jahre später, als ich dann irgendwann das erste Mal in Berührung komme mit Final Fantasy VII, ich glaube, das habe ich mir im PlayStation Store gekauft oder so, keine Ahnung, also wirklich ewig später, für PlayStation 3 war das, glaube ich, und ich starte das Spiel und denke so, das sieht ja gar nicht so aus.
Ja.
Was ist denn hier los?
Vor allem, ich merke auch gerade, weil du sagst, es geht gar nicht so aus, weil ich habe jetzt auch mal gegoogelt, Final Fantasy VII, also dazu sei auch noch gesagt, es gibt mittlerweile, das ist letztes Jahr erschienen, ein Final Fantasy VII Remake für die PlayStation 4, was auf dem heutigen Stand der Technik ist und sehr schön aussieht. Da sei aber gesagt, glaubt nicht, dass das ein vollwertiges Remake ist. Das ist so ein bisschen Schummelei am Kunden. Ja, da müsste eigentlich die Verbraucherzentrale sich mal einschalten, weil dieses Remake umfasst quasi nur die ersten 5 Stunden dieses ungefähr 40 Stunden langen Spiels und die wurden nochmal auf ungefähr 20 Stunden gestreckt. Das heißt, ihr werdet nicht dieselbe Erfahrung haben, wenn ihr dieses Remake spielt. Ihr müsstet tatsächlich, um das volle Spektrum dieser Story und so weiter zu haben, wirklich das Original spielen.
Wenn du jetzt sagst, also vielleicht auch mal direkt hier als Hinweis, Final Fantasy VII, der Klassiker, gilt für viele Leute immer noch als das Rollenspiel, Videorollenspiel überhaupt. Ne? Also für oder beziehungsweise war mal so, Final Fantasy VII, die Story, die Charaktere, die Spielwelt, der Bösewicht, alles spricht dafür, dass das krasseste und beste Japano-RPG aller Zeiten ist. Ist es das auch für dich? Und würdest du denen zustimmen, was so die ganze Welt sagt?
Also subjektiv auf jeden Fall, objektiv natürlich nicht. Also das ist einfach so eine Vermischung auch. Das kommt daher, als das rauskam, das Spiel, Ende der 90er, da war das halt echt das Optimum. Es gab nichts Besseres und hat die Leute weggehauen, weil ja, heute lächelt man über die Grafik, aber damals war das halt echt bombastisch. Da hast du gedacht, wow, das ist ja schon fast fotorealistisch. So, das hat so alles, was es vorher gab, in den Schatten gestellt. Und dazu kam dann halt noch, dass es zum ersten Mal vom Stil her eine sehr, ja, nochmal deutlich erwachsenere Story und einfach eine andere Welt hatte. Also diese Final Fantasy Teile, die es vorher gab, die waren immer sehr mittelalterlich und mit magischen Drachen und Zauberern und sowas. Und Final Fantasy VII hat dann gesagt, nee, wir setzen das in ein halb futuristisches, halb aktuelles Zeitgeschehen. Und man ist auf einmal in einer Stadt und anstelle davon, dass man gegen ein böses Königreich kämpft, kämpft man gegen die böse Shinra-Organisation. Das quasi, wenn du so willst, ein privates Unternehmen ist, was irgendwann so mächtig geworden ist, dass es mittlerweile quasi die Regierung auch gleichzeitig ist. Und die...
Disney!
quasi. Ja, Amazon vielleicht in ein paar Jahren, ich weiß es nicht, ne? Es ist so.
Wenn Disney Amazon gekauft hat, dann sollten wir uns auf jeden Fall nochmal sprechen.
Ja, dann wird's eng irgendwann, ne? Aber ja, das ist halt nicht so, also das ist dann diese Firma auch ein aktuelles Thema heute noch. Damals schon halt in den 90ern mit dem Spiel groß gemacht. Die macht ganz viel schlimme Umweltverschmutzung und die töten tatsächlich durch ihre rücksichtslosen Energiegewinnungsprozedere, sag ich jetzt mal, durch ihre Kraftwerke zerstören die den Planeten. Und es ist absehbar, dass das nicht in so ein paar Jahren ein bisschen die Temperatur steigt, wie bei uns, was auch schlimm genug ist. Nein, da ist wirklich so, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann ist in zwei Jahren komplett Sense, dann ist der Planet tot. Und man selber ist dann ein Söldner, der sich so einer Widerstandsgruppe anschließt und die sagen dann, wir wollen jetzt die böse Firma Shinra kaputt machen und trotzdem entdecken sie halt auf ihrer Reise, also treffen ganz viele verschiedene Charaktere und treffen aber trotzdem auch magische Dinge und Zauberei ist da trotzdem mit drinne. Aber es ist alles so, es ist so ein super Mischmasch, ja. Das ist so halb modern, halb auf unserer Ebene, aber dann doch mit Magie und Zauberei und mystisch und halt Fantasie halt. Und das war halt auch so ein Mix, den gab's vorher nicht und der ist dann seitdem oft versucht worden zu kopieren, aber nie erreicht eigentlich. Und also mich hat das auch extrem geprägt, hat mein gesamtes Gaming-Hobbyleben massiv beeinflusst. Nach heutigen Standards ist es immer noch eine gute Story, aber man hat sich natürlich weiterentwickelt als Konsument, als auch Schreiberling von in der Popkultur. Ne? Also es gibt mittlerweile auch deutlich noch härtere oder interessantere Stories, die wo auch Charaktere vielleicht noch besser auserzählt sind und realistischer geschrieben sind als jetzt da in diesem Spiel. Aber für die damalige Zeit war das halt echt ein Optimum. Man könnte es vielleicht wirklich vergleichen, wenn man sagt, der erste Star Wars. So, ne? Also wenn du dir den ersten Star Wars anguckst, Episode 4, der ist ja auch nicht mehr auf dem technischen Standard. Aber trotzdem ist das immer noch ein echt guter Film. Mit den Special Effects von heute oder so kann das nicht mehr mithalten. Und man würde heute bestimmt auch viele Dinge anders machen. Und macht man auch im Kino. Aber einfach diesen Stempel, den Star Wars so auf die Popkultur gedrückt hat. Ähnlich hat Final Fantasy VII den Stempel halt in die Gaming-Branche gedrückt.
Ja, nicht nur das. Es ist ja auch so, dass man quasi das erste Mal, also korrigier mich, aber das war das erste Mal, dass du auch so ein bisschen einen Anti-Helden spielst, oder? Also wirklich als Hauptcharakter.
Ja.
Weil normalerweise bei den vorherigen Final Fantasies, mir fällt jetzt spontan, also ich habe auch nicht alle gespielt, aber mir fällt spontan nicht ein, dass du vorher ein Anti-Held warst, weil Cloud ist ja eigentlich... Sagen wir es mal so, also das erfährt man in den ersten 5 Minuten, deswegen ist auch kein wirklicher Spoiler, aber eigentlich ist es ja so, dass Cloud, wie du es ja schon gesagt hast, sich einer Widerstandsgruppe anschließt, die einen Konzern stürzen will, der quasi als Söldner da mit dabei ist. Also er wird ja auch dafür, glaube ich, bezahlt, ne?
Ja, ja, klar. Also im Prinzip ist er ein Terrorist, der sich für seine Terrorangriffe bezahlen lässt, ja.
Das genau. Sagen. Das ist super gealtert. Also
absolut zeitgemäß. Super. Kannst du heute unverblümt genauso machen.
Ja, ja, genau. Nee, aber vielleicht nochmal um auf diesen, also ich würde gerne nochmal ganz kurz bei der Han, also beziehungsweise bei dem Spiel an sich sei bleiben und auch was du schon im Vergleich zu Star Wars gezogen hast, was diesen Popkulturstempel angeht. Wir hatten das erste Mal in Final Fantasy VII einen, wie gesagt, einen Antihelden plus wir haben eine sehr düstere Spielwelt auch, weil alles vorher, oder so diese Klassen- und Rollenspiele, ne, wenn ich jetzt mal zurück an Secret of Mana denke zum Beispiel, das fängt alles immer im Grünen an und wird gegen Ende dunkel. Hier fängst du halt in einer verrosteten Maschinerie an, in einer Stadt mit einem sehr futuristischen, fast schon postapokalyptischen Setting, das aber immer noch so klassische, also ich meine gerade die Straßenzüge mit dem ersten Boss zum Beispiel, auch jetzt im klassischen Final Fantasy, das waren ja schon so auch so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen späte Renaissance, so vom Design her, mit dieser neuen futuristischen Welt gemischt. Also das hat ja auch einen komplett eigenen Stempel, was Darstellung in Fantasy Games angeht, hinterlassen. Und ich finde, dass Final Fantasy VII einfach auch deswegen auch Kult geworden ist, weil es das erste Mal sich auch richtig was Krasses getraut hat. Und für viele ist es halt immer noch so, dass Final Fantasy VII, beispielsweise als Final Fantasy XIII rauskam, die ersten Bilder wurden gezeigt, naja, Lightning, der Hauptcharakter, das ist halt Cloud in weiblich.
Ja, ja.
Und ich meine, auch vom Charakter her war das ja auch sehr, sehr ähnlich. Also du hast halt einfach gemerkt, sie haben versucht damals mit Final Fantasy XIII, ich will jetzt nicht viel über Final Fantasy XIII reden, aber man hat gemerkt, ey, Cloud ist auch heute noch, ne? Und Super Smash Bros., Cloud ist drin. Witziges Thema aktuell, ne? Also egal. Cloud, und auch Final Fantasy VII ist, glaube ich, der Teil, der die meisten Spin-offs in der Final Fantasy-Reihe hervorgebracht hat, plus die krasseste Merchandise-Maschine. Ja. Also ich glaube, es gibt kein Videospiel aus der Final Fantasy-Reihe, was so viel, also wie oft diese normale Version von dem Spiel, das ist ja schon fast wie bei Doom, dass du bei Doom, das ist ganz offen, also das Final Fantasy VII nicht auf dem Taschenrechner, da läuft halt alles. Aber ich glaube, für jede Konsole und für jedes Gerät ist Final Fantasy VII irgendwo mal rausgekommen.
Ja. Man muss dazu auch sagen, dass das Besondere ist bei den Final Fantasy Teilen, man könnte jetzt denken, das ist Teil 7, soll ich damit einsteigen oder nicht? Das ist völlig egal. Die erzählen, also jeder Teil, die sind zwar durchnummeriert, aber jeder Teil erzählt eine für sich alleinstehende Story in einer alleinstehenden Welt mit eigenen Charakteren. Das ist im Prinzip so, es kann sein, also so ist es nicht, aber jetzt, um nur ein Beispiel zu haben, es könnte sein, dass ein Final Fantasy Teil, weil sich Final Fantasy 3 ist die Matrix, ja, die Filmreihe Matrix, und Final Fantasy 4 ist dann auf einmal der Hobbit, ja, das ist total unterschiedlich und auch total andere Settings, andere Welten, die hängen nicht miteinander zusammen. Deswegen kann man auch ruhig einfach bei irgendeinem Teil anfangen und dann anfangen zu spielen. Und es ist auch wirklich eine Besonderheit, dass halt gerade Final Fantasy VII so viele Spin-off-Titel und Sequels und Prequels und so weiter bekommen hat, die diese Story und diese Welt halt noch weiter erzählt haben. Das gibt's eigentlich in diesem Ausmaß bei keinem anderen Final Fantasy, ja.
Das ist richtig, vor allem, also vielleicht nochmal hier als Hinweis, einfach Final Fantasy und dann die Nummer bestimmt das Universum, kann man erwarten. Weil es gibt ja zum Beispiel von 13, gibt es 13.1, 13.2, 13.3, beziehungsweise Lightning Returns heißt er dann. Dann gab es Final Fantasy 10 und 10.2. Dann, keine Ahnung, gab es noch dieses Final Fantasy 4 mit diesen zwei Zusatzepisoden irgendwie. Naja, auf jeden Fall, es spielt immer jeweils in deren Realität, was so die Nummerierung angeht. Und wichtig ist halt hier auch nochmal zu sagen, Final Fantasy VII hat so einen krassen Kultstatus, dass da ja auch Filme rausgekommen sind, die, wie du schon gesagt hast, so danach spielen.
Ja.
Es sind Gastauftritte in anderen Videospielen. Wir haben Smash Bros. Schon erwähnt. Ganz, ganz krass natürlich auch Kingdom Hearts. Schon wieder witziger Hinweis. Und Final Fantasy VII war für mich, also ich muss dazu sagen, ich habe das erste nie durchgespielt, weil ich hatte früher nicht so die Ausdauer, ich bin bis, das ist jetzt natürlich auch spoilerfrei, aber ich bin bis Yuffie gekommen im Originalspiel. Das ist jetzt nicht so extrem weit, ich glaube, das ist aber auch das, wie du jetzt sagen würdest, das wäre jetzt quasi Handlung Final Fantasy VII Remake, ne?
Ja, ja.
Das ist kurz nachdem du, ja. Nee, ich glaube, ich habe noch gesehen, wo jemand Licht angemacht hat in einer Stadt. und ja, man muss auch dazu sagen, Final Fantasy VII war für mich trotzdem immer präsent. Ich habe die Präsentation auf der E3 2016? 17? Wo das angekündigt wurde? 15? 16?
Oh, wo das Remake angekündigt wurde? Ich glaube sogar noch früher. Ich glaube, es war tatsächlich 2013 oder so. Da gab es eine Tech-Demo.
Das ist super lang her, ne?
Da gab es eine Eine Tech-Demo, also für die, die nicht wissen, was das ist, eine Tech-Demo ist einfach, da kommt ein neues Stück Hardware raus, eine neue Spielkonsole, und da wird jetzt kein Trailer von einem Spiel gezeigt, da wird einfach irgendwas halt gebaut, gerendert mit der Konsole, um einfach mal zu zeigen, was hat die für eine Grafikpower, ne? Was kann die so leisten? So, wie so eine Testfahrt mit einem, wie so eine Testfahrt auf so einer Rennstrecke oder so für ein Auto, wenn du so willst. Und da hat man halt so eine Tech-Demo gemacht von Final Fantasy VII, einfach weil man gesagt hat, ey, man hat da Bock drauf, das mal in neuer Grafik zu sehen. Und dann haben das die Fans so verstanden, dass sie meinten, es kommt jetzt ein Remake von Final Fantasy VII. Und das war aber nie offiziell angekündigt, weil es war halt nur eine Tech-Demo. Und seitdem haben die Fans darauf gewartet und gesagt, ja, wann kommt denn jetzt endlich das Remake? Kommt jetzt endlich das Remake? Und die haben im Prinzip so lange genörgelt und gequengelt, bis dann vor, ich glaube, 5 Jahren oder so, noch ein paar Jahre später, 20...
Das 22. Mai 2015 war das.
Ja, dann 2015, dass dann... tatsächlich dann das Remake angekündigt wurde für die PlayStation 4, die nächste Konsole dann. Da muss es aber noch früher gewesen sein. Da war es, glaube ich, 2008 oder so mit der Tech-Demo. Egal, es ist wirklich ewig lang her und die Fans haben ewig gewartet und ewig danach gebettelt, bis sie dann gesagt haben, okay, wir remaken das jetzt. So.
Kleine witzige Geschichte dazu. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, wann Final Fantasy VII angekündigt wurde, sondern ich erinnere mich an folgende Situation. Ich war mit ein paar Freunden bei einem Magic-Turnier, Modern Masters 2015 hieß das damals, und vor Ort waren halt auch Zeichner gewesen von den Karten. Und einer der Zeichner ist Titus Lunter gewesen, oder und der hat aber auch für Sony Santa Monica gearbeitet. Das heißt, er hat an God of War mitgearbeitet, allem drum und dran. Und vor Ort konntest du seine Arbeit auf dem Tablet angucken. Und ich scrolle damals durch sein Tablet und auf einmal sehe ich, wie heißt nochmal die Stadt?
Midgar.
Midgar in einer hoch aufpolierten Version. Ich sag zu ihm, ist das Final Fantasy VII? Und er guckt mich an und so, und ich fotografiere das ab und poste es damals auf Twitter. Und das war, und ich glaube, 6 Stunden später war diese Final Fantasy VII Präsentation.
Ach, krass.
Und er hat mir am nächsten Tag gesagt, er hätte das Bild, also offiziell hat er es natürlich nicht gesagt, ne? Das hat er niemals gesagt, aber er hätte das Bild eigentlich erst einen Tag später auf seinem Tablet haben dürfen.
Ja, krass.
Und dann hatte ich quasi das damals gefühlt und ich war so der Erste im Internet, der so, offiziell, hier, ich habe was gefunden, guckt, Moment, ich habe 3 Twitter-Folger, egal, guckt!
Ja, ja, und dann glaubt dir wieder keiner so, ne?
Natürlich nicht!
So, ist ja irgendwie, ja, genau. Kommt ja jeder mit dem Leak.
Ja, und das war halt sau witzig, weil der halt auch an God of War mitgearbeitet hatte irgendwie und der ist halt, wie gesagt, einfach Konzept und Art Design gewesen und dementsprechend hat er, ich weiß nicht, ob er direkt bei Final Fantasy mit dabei war, aber ich weiß halt, dass er anscheinend, also da für Sony mit irgendwie dran gearbeitet hat. Und das war für mich damals so saukrass, weil ich doch dachte, oh mein Gott, es kommt ein Remake. Und dann war wirklich der Moment da, und ich weiß noch, ich hatte bei der Präsentation Gänsehaut. Ich habe da gesessen und habe nur gesagt so, wir kriegen quasi unsere Kindheitserinnerung jetzt so, wie wir es uns damals vorgestellt haben. Hm. Und Final Fantasy VII war einfach, also ich habe mir extra das Remake jetzt aufgespart, ist jetzt kein Joke. Ich habe mir das aufgespart, weil ich endlich auch im Besitz einer PlayStation 5 bin und habe gesagt, ich möchte mir das in vollster Polygongrafik, also in dem krassesten Bild überhaupt, möchte ich dieses Spiel spielen und von vorne bis hinten. Und was mich vielleicht auch zum nächsten Punkt bringt, was glaubst du denn, wenn man jetzt den ersten Part durch hat, was ja trotzdem 30 Stunden sind, plus es gab jetzt noch diesen Yuffie-DLC, also es gibt quasi eine Erweiterung, die im Originalspiel eigentlich gar nicht drin war. Ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Und dann gab es ja aber auch noch diverse Spin-offs mit Vincent. Da hast du in eurem Podcast die Lage der Nation, habt ihr, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen, ne?
Mhm.
Wo, mit diesen, was war das, mit den schlechtesten Spielen aller Zeiten oder sowas?
Ja, Dirge of Cerberus, ja. Das war ganz komisch. Da haben sie aus dem Rollenspiel, haben sie sich einen Charakter, der zu dieser Gruppe gehört, also wenn man das mit Herr der Ringe vergleicht, sagt man jetzt einfach, okay, Herr der Ringe war ein Ding, da gab es die Gefährten und jetzt nehme ich mir nur Legolas. Und ich mache jetzt ein Spiel, was nur um Legolas geht. Und das ist jetzt kein Rollenspiel mehr, sondern es ist jetzt ein Shooter. Und ich baller da jetzt nur Sachen über den Haufen. Und das war einfach nicht gut. Das war einfach nicht gut.
Nee, aber das Witzige ist ja auch, dass Vincent eigentlich ein optionaler Charakter ist.
Ja.
Das ist ja noch nicht mal jemand, den du eigentlich, genau wie Yuffie. Aber gut, glaubst du, wir kriegen, bevor das Final Fantasy VII Part 2 rauskommt, noch eine Vincent-Episode?
Nee, glaube ich nicht. Die sparen sich das auf. Also, ich will jetzt nichts spoilern, aber die werden das koppeln mit seinem Auftritt im Spiel, wenn er innerhalb der Story einfach auftaucht. Und dann werden sie, glaube ich, bei diversen Charakteren, wo man mittlerweile aus diesem Zusatzmaterial, aus irgendwelchen Filmen oder Spielen, die noch irgendwie zusätzlich rausgekommen sind, die werden diese ganzen Sachen da, glaube ich, mit reinarbeiten. Und dadurch wieder.
Stichwort Vorgeschichte, ne?
Ja, genau, die Vorgeschichte werden sie mit reinarbeiten und dann dadurch, ähnlich wie sie es jetzt bei dem ersten Teil dieses Remakes gemacht haben, das Spiel ja gestreckt haben, werden sie es so entsprechend halt auch, wenn du so willst, strecken, um halt die Story ja länger in Anführungszeichen auszuschlachten und mehr Content dafür produzieren zu können. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt vielleicht nochmal als abschließende Worte für Final Fantasy VII, dass wir dann auch noch zum weiteren Spiel kommen. Aber Final Fantasy VII ist wahrscheinlich für die Final Fantasy Reihe einer der besten Einstiege, die man machen kann. Und du würdest wahrscheinlich sagen, hey, spielt doch das Remake, wenn ihr die neue also wenn ihr jetzt eine PlayStation 4 oder einen sehr guten PC habt oder für PC ist es gleich raus, nur für PlayStation rausgekommen, ne? Das Remake.
Aktuell noch. Ja, es gibt, glaube ich, eine PC-Version, die folgt. Das ist so ein Timed-Exclusive. Es kommt, glaube ich, weiß gar nicht, ob es für die Xbox bestätigt ist oder nicht, aber für den PC kommt es jetzt mit Zeitversetzt irgendwann nochmal, falls es nicht schon da ist.
Das ist auch so ein bisschen wie bei Horizon und bei den ganzen anderen Sony-Exklusivtiteln. Wenn man jetzt aber nicht im Besitz einer solchen Konsole ist, dann sollte man sich doch trotzdem das Original quasi spielen, wenn man ein bisschen mit Nostalgie-Grafik klarkommt,
würde ich sagen, oder? Ich bin absoluter Purist. Ich würde auch sagen, bevor ihr das Remake spielt, spielt das Original. Ihr könnt es auf allen spielen. Ihr könnt es auf eurem Tablet spielen, auf eurem Handy. Eigentlich, egal, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt eigentlich auf jeder Konsole oder aus jedem technischen Gerät gibt es mittlerweile Final Fantasy VII. Klar, man muss sich an die Grafik erst gewöhnen. Wenn man das gar nicht kann und sagt, boah, das ist gar nichts für mich, ich kann das nicht ernst nehmen, wenn das so aussieht, okay, dann würde ich sagen, okay, dir bleibt nichts anderes übrig, als vielleicht einfach mal in das Remake reinzuschnuppern. Aber ohne jetzt was zu spoilern, ja, und selbst wenn man das Spiel durchgespielt hat, ist da noch Interpretationsspielraum. Aber das Remake, ich hab's ja schon gesagt, es ist kein Remake. Sie verändern Dinge. Und tatsächlich ist es so, dass das Remake eigentlich ein Sequel ist. Also, wenn man so will, ist das Remake Final Fantasy VII Teil 2 und nicht Final Fantasy VII. Und das wird halt erst am Ende ersichtlich und wenn man das Original kennt. Deswegen würde ich immer sagen, ey, es ist besser, wenn ihr zuerst das Original spielt, dann könnt ihr auch so viele mehr Dinge, die in diesem Spiel drinne sind, die jetzt in einen anderen Kontext und in eine andere Zeit gehoben wurden, so viel mehr wertschätzen. Aber klar, wenn man sagt, ey, ich komme für diese Grafik nicht klar, das ist gar nicht meins, probiert's vielleicht einfach mal aus, das Remake, und wenn ihr das durchgespielt habt, dann wollt ihr sowieso wissen, wie es weitergeht mit der Story, und dann werdet ihr gegebenenfalls geneigt sein, das Original doch nochmal zu spielen.
Ich glaube, was hier vielleicht auch noch ein schöner Vergleich ist, wie du es auch schon vorhin mit Star Wars gemacht hast, ich glaube, es gibt ja Leute, die mögen die neue Trilogie und vielleicht vor allem jüngere Leute, denke ich, werden halt, weil es halt ihre erste Berührung mit Star Wars ist, und die gucken sich ja trotzdem Episode 4, 5 und 6 an. Ich meine, die Filme sind aus den 80ern.
Ja.
Ja, also von daher, und die sind ja trotzdem gut gealtert. Und ich muss auch sagen, auch wenn Final Fantasy VII an sich sehr, sehr kantig noch aussieht, es hat seinen Charme, es hat seinen eigenen Stil.
Ja.
Und dementsprechend, ich meine, ich war mit einem Freund vor nicht allzu langer Zeit, waren wir in einem Nerdladen gewesen und dort haben wir gab es dann solche Blind Bags von diesen Final Fantasy VII Pixel-Charakteren.
Ja, ja.
Und ich meine, alleine, dass es dazu, und dass sie nachgefragt sind, da kostet irgendwie, was weiß ich, da kosten irgendwie Cloud und, wir haben keine weiteren Namen, denn wir Cloud reichen schon. Tifa, sagen wir mal, Cloud und Tifa. Das sind zwei Charaktere, die werden recht früh introduced. Die sind teilweise der Sammler total begehrt, weil die halt, dieser Charme hat seine Fanbase. Und ich glaube trotzdem, dass man für, sagen wir mal, umgerechnet 10 Euro, was das Spiel meistens irgendwo kostet, je nachdem, wo man es halt sich holt. Klar, wenn es jetzt auf der Switch holt, ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Aber es ist meistens ja eh so. Aber wenn ihr einen PC habt, ihr könnt das meistens im Steam, sogar im Steam-Sale ab und zu, glaube ich, sogar für einen Fünfer schießen.
Ja, sogar noch weniger. Also wirklich.
Tausendmal wert. Ja. Das ist wirklich. Also mein Tipp, kauft nicht die physische Version, weil das ist absurd teuer. Das ist die größte Ironie an der ganzen Sache, dass die teuerste Version vom Original Final Fantasy VII die physische Version ist von der PlayStation 1, die auch noch auf 3 CDs war. 3 CDs, ne?
Das ist auch so ein, also nach heute natürlich nicht mehr zeitgemäß, ne? Aber das war halt, da kriegt mich die Nostalgie so. Weil wenn du da das Spiel spielst und auf einmal heißt es, bitte CD wechseln. Du denkst, was? Du musst jetzt wirklich die CD wechseln? Du musst jetzt aufstehen, zur PlayStation gehen, die andere CD reinpacken, damit ich auf CD 2 weiterspielen kann? Das ist super. So.
Ja, dazu noch eine kleine lustige Geschichte. Ich hätte mir mal überlegt, ob ich mir ein Videospiel kaufen soll, das halt sehr, sehr teuer ist, oder ob ich es mir von einem Freund leihe und dann emuliere. Und da habe ich aber gemerkt, das hat zwei Discs. Nee, ich hole mir lieber das Original, weil ich weiß nicht, wie ich beim Emulator die Discs wechsle. Also, das ist ein bisschen doof, naja. Ja, aber wie ihr schon hört, also nicht nur Dorian, aber nicht nur von eins von Dorians Lieblingsspielen, auch eins meiner Lieblingsrollenspiele, das ich aber immer noch nicht durchgespielt habe, was aber ganz, 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 ganz weit oben auf meinem Pile of Shame ist. Und ich würde an dieser Stelle gerne zu meinem Mitlieblingsrollenspiel kommen. Ich habe zwar auch ein Final Fantasy auf meiner Liste stehen, aber das würde ich in einer anderen Episode besprechen. Ich habe noch ein Spiel gesehen, das hast du quasi als die andere Version davon. Die Rede ist von vielleicht dem beliebtesten und heutzutage mit teuersten Klassiker-Remake Pokémon Heart Gold und Soul Silver.
Ja.
Und für viele jetzt so, Moment, wie, Pokémon ist ein Rollenspiel? Ja, das ist ein Rollenspiel. Das ist ein Videospiel, in dem ich quasi mein Team auflevele, durch das Land reise, wie keiner vor mir war. und am Ende des Tages, warum Pokémon? Oder warum gerade, also für mich ist es Pokémon Gold, beziehungsweise Heart Gold, was ja das Remake von Pokémon Gold war, beziehungsweise Soul Silver. Das ist quasi die gleiche Generation, die zweite Generation der Pokémon-Videospiele. Und für mich war Pokémon Gold damals, nachdem Pokémon Blau für mich das absolute Nonplusultra war, und Pokémon Gold kommt raus und ich war einfach nur, also war das 97, 96? Also
ich war 98 kam es bei uns, glaube ich. Bei uns kam es, glaube ich, 98.
Ja, genau, bei uns kam es 98. Genau. Immerhin, ja, damals war es ja noch so zeitversetzt. Das Spiel kam raus und ich weiß noch ganz genau, dass ich in diesem, dass ich das darauffolgende Jahr nichts anderes gespielt habe, außer Pokémon Gold. Und das überlegt so als Kind ein ganzes Jahr lang ein Videospiel spielen.
Ja,
aber Pokémon Gold war für mich einfach alles, die Videospielwelt. Und an dieser Stelle glaube ich, das ist jetzt nicht direkt ein Spoiler, aber wenn man das Spiel beendet hat, denkt man, man hätte das Spiel beendet. Aber in Wirklichkeit öffnet sich nochmal ein Areal, das gefühlt nochmal genauso groß war und das ganz viel Nostalgie mitgebracht hat. Mhm. Vielleicht nochmal hier an der Stelle, ich glaube, das können wir wirklich erzählen. Man kommt nochmal in die alte Region, ja, also aus Pokémon Blau nochmal. Und das Besondere war, es war das erste Mal, dass neue Pokémon eingeführt wurden. Man hatte auf einmal diese weiteren Evolutionen von Pokémon. Ich weiß noch zum Beispiel von Onix, wurde dann zu Stardust. Onix war in der ersten Generation eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon gewesen. Und auf einmal, oh mein Gott, es gibt einen neuen Typ, das ist Stahl. Und das ist jetzt, das Onix ist jetzt aus Stein und Stahl. Was? Ja. Und es war für mich halt so sau krass gewesen, weil es war so die erste Evolution dessen, was heute eines der krassesten Franchises der gesamten Welt ist. Und selbst heutzutage noch ist Pokémon Gold und Silber in dieser Masse an Pokémon-Spielen immer noch so für viele das Kult-Pokémon-Spiel. Ja. Ich meine, wo ich das erste Mal in Kyoto war, was ja auch ein gewisser Teil der Region von Pokémon Gold darstellt, ja, dieser Turm mit Ho-Oh, mit diesem legendären Pokémon, das ist ja so ein bisschen dieser Region oder dieser Stadt Kyoto nachempfunden, dieses feudale japanische. Und im Pokémon Center in Kyoto kann man, also jetzt in der echten Welt hier in Tokio, also in Kyoto, in Japan, gibt es ein spezielles Pokémon Center, das basiert auf diesem Ho-Oh und diesem legendären Vogel, der ja auch wiederum der Legende nachempfunden ist. Und für mich der krasseste Mindblown. Du hast bestimmt auch den Anime gesehen, oder?
Ja, klar.
Erste Folge fliegt Ho-Oh da rum und hier denkst du so, was ist das? Wer ist das? Das ist nicht auf meiner Liste mit den 150 Pokémon. Was zur Hölle? Und dann kommt zwei Jahre später oder ein Jahr später kommt diese Liste mit Pokémon raus und das Cover von Pokémon, du siehst, das ist der Vogel aus der ersten Folge! Was? Und ich war einfach, also ich merke jetzt gerade schon wieder diese krasse Nostalgie-Peitsche, die aber bei mir angehalten hat, weil ich fand, dass diese Geschichte auch mit den Hunden, das war viel mehr Story auch gewesen, weil im ersten Teil war es so,
wie gesagt,
Pokémon erklärt in zwei Sätzen, hier hast du eine Ratte, geh allein ins Land los, Kind.
Ja. und besiege dabei das organisierte Verbrechen.
Ja, genau, das war genau so bescheuert gewesen, ne? Aber am Ende des Tages hatte Pokémon 2, kann man ja schon fast sagen, Pokémon Gold und Silber hatten eine richtige Story auch in dieser Welt. Du hattest auch diesen Hinweis in dem ersten Wald, wo dann auf einmal dieser Schrein war von Celebi und du wusstest, Moment, das ist dieses 251. Pokémon. Da konntest du aber das irgendwie nur mit einem Event freischalten und es war einfach eine gigantisch große, mysteriöse Welt, die so viel mehr geboten hat. Und dann später kam ja noch Pokémon Kristall raus, was so ein bisschen dieser Zusammenschluss war. Also und da gab es dann nochmal einen weiteren Storyflick und Pokémon Gold und Silber sind einfach für mich bis dato oder bis heute immer noch die besten Pokémon-Spiele. Nicht nur wegen dem Umfang, sondern auch wegen der, ja, natürlich auch Nostalgie. Aber ich glaube, selbst heutzutage funktioniert ein Pokémon Heart Gold oder Soul Silver, die leider wirklich nur noch physisch zu bekommen sind, weil der eShop wurde abgeschaltet vom 3DS, sind für mich immer noch absolut spielenswert. Ich glaube, das hat man nur fürs Modul, wenn man es mal einzeln bekommt, bestimmt 60, 70 Euro, was halt sau viel Geld ist, finde ich, für nur den Chip. Aber ja, jetzt habe ich einen sehr langen Monolog gehalten. Wie sind denn deine Verbindungen zu Pokémon Heart Gold oder Soul Silver? Weil ich habe gesehen, das ist auf deiner Liste auch mit drauf.
Ja, also Pokémon, du hast ja gerade schon ganz viel gesagt, also wer in den 90ern aufgewachsen ist, liebt Pokémon eigentlich. Also es gab doch kein Kind, was zu der Zeit gelebt hat und was nicht irgendwas von Pokémon hatte. Also Pokémon hat die Welt beherrscht. Und man würde denken, vielleicht, ja, Pokémon ist heute nicht mehr so. Scheiße was, das ist heute noch größer als je zuvor. Ich glaube, dieser große Pokémon-Boom, der ist nicht mehr da, das auf jeden Fall. Aber also man muss sich mal vor Augen halten, Pokémon ist ohne Scheiß das erfolgreichste Medienfranchise der gesamten Welt. Pokémon macht mehr Geld als Disney. Das muss man sich mal reinziehen. Pokémon generiert heute noch mehr Geld als die Walt Disney Company. Wo Sachen dazu zählen wie Mickey Mouse, alle Disney-Filme, Star Wars, Marvel, alles, ja. Ja, diese ganzen riesigen Filmfranchises, die irgendwie einen Rekord nach dem anderen brechen im Kino seit 10 Jahren, die machen weniger Geld als diese bekackten Taschenmonster aus Japan. So, und natürlich, wenn man damals aufgewachsen ist, hat man Pokémon eigentlich geliebt, ja. Jedes Kind hatte irgendwie ein Gameboy, jedes Kind hatte Edition. Und zuerst gab es halt Pokémon Rot und Blau und dann war quasi der nächste Teil war dann Pokémon Gold und Silber, der dann rauskam. Und ich bin als Kind auch völlig ausgerastet. Was? Das hat eine neue Entwicklung und es gibt jetzt nicht nur neue Pokémon. Nein, alte Pokémon, die es vorher gab, die können sich jetzt auch anders weiterentwickeln. Dann wird quasi so ein richtiger Evolutionsbaum aufgemacht. Wenn du dem Pokémon das gibst, verwandelt es sich in das. Wenn du dem Pokémon das gibst, verwandelt es sich in das. Und das hat halt so unfassbar krasses Marketingpotenzial einfach, diese Marke. Ne? Weil du jedes einzelne Vieh extra als Plüschtier und so weiter verkaufen kannst. Und es ist auch genau das, was die machen. Und dann kam halt irgendwie dann später, also es gibt, über die Jahre kamen immer wieder neue Pokémon-Spiele raus, aber wie du schon sagtest, Pokémon Gold und Silber hat so den krassesten Eindruck von allen hinterlassen, so, weil du halt auch quasi diesen Twist hattest mit, nach dem Spiel, du wirst einfach nochmal in die alte Welt geschubst und du kannst dann nochmal alles machen und das war halt crazy, wie einfach diese ganzen Daten auf dieses Gameboy-Modul gepasst haben. Du hast ja nicht nur das komplette neue Spiel, du hast ja auch nochmal dann das alte Spiel quasi auch nochmal drauf und denkst so, was? Ja, es war völlig verrückt einfach. Und dann gab's halt, also muss dazu sagen, Pokémon Gold und Silber waren Gameboy-Spiele für den allerersten Gameboy. Und dann gab es halt viele Jahre später für den Nintendo DS Pokémon Heart, Gold und Soul Silver. Das sind halt Remakes von diesen Gameboy-Spielen. Und die nehmen halt alles mit, was damals gut war, machen es besser, erweitern es, geben dir zusätzliche Funktionen, geben dir natürlich eine für die damaligen Verhältnisse viel schönere Grafik und so weiter. Und ist auch bis heute noch, mit Ausnahme von so 2, 3 Sachen, die ich nervig finde, weil mittlerweile hast du halt einfach so Bequemlichkeits- Quality of Life Changes, dass du nicht extra ins Menü klicken musst, um da was auszuwählen und so. Nein, hast du jetzt halt so eine Schnelltaste, drückst auf einen Knopf und dann ist das direkt da. Wenn man das heute nochmal spielt, ist das ein bisschen nervig, dass man das nicht hat. Aber alles in allem ist das eigentlich immer noch die besten Editionen ever. Mich hat auch letztens ein Kumpel gefragt, der meinte, hier, mein Kind ist jetzt so in dem Alter, wo es mit Pokémon anfängt, du kennst dich doch aus, was soll das Kind spielen, ne? Und ich direkt kauf dem Kind Heart Gold und Soul Silver, das sind die besten Editionen, die es gibt. Ich weiß nicht, welche Edition er letztlich gekauft hat, weil was schade daran ist, ist, wenn du halt diese ganz alten Editionen jetzt heute noch spielst und du bist ein Kind, dann kannst du wahrscheinlich nicht mit deinen Schulhoffreunden zusammenspielen, weil die haben dann wahrscheinlich alle die neueste Version und die sind dann nicht miteinander kompatibel. Das ist ein bisschen schade, aber grundsätzlich, also vielleicht auch an Eltern oder Ältere, die früher Pokémon nicht mitgenommen haben und die das nur aus dem Fernsehen kennen, weil die sagen, ja, das ist diese komische Serie mit diesen Anime-Figuren und die sehen alle komisch aus und sind bunt. Also Pokémon ist, wie du eingangs gesagt hast, wirklich, das ist ein ernstzunehmendes Rollenspiel. Und es gibt auch heute noch Turniere, Weltmeisterschaften, wo erwachsene Menschen ihre Pokémon züchten, die trainieren und dann halt zur Weltmeisterschaft antreten, in Pokémon kämpfen. Und ich habe mit Pokémon tatsächlich mehr lesen gelernt als mit der Schule. Weil das war auf dem Gameboy, das war komplett textbasiert, du hast nur Textboxen und du musstest ja weiterkommen. Und als ich da 7 Jahre alt war, habe ich halt gerade angefangen, lesen zu lernen. Und glaub mal, dadurch, dass ich Pokémon gespielt habe und ich einfach immer alles lesen musste, du musst ja verstehen, was du da tust. Du kannst ja nicht einfach nur auf so einen Knopf hämmern und dann passiert da was. Nein, du musst ja Taktik überleben. Du hast ein Feuer-Pokémon und das ist stark gegen ein Pflanzen-Pokémon, ist aber schwach gegen ein Wasser-Pokémon. Du musst dir überlegen, okay, wann setze ich welches Pokémon ein, was für eine Attacke mache ich, wie kann ich die Stärken und Schwächen meiner Pokémon jetzt richtig gut einsetzen. Dazu kommt dann halt noch die Geschichte. Also für so ein Kind, was jetzt 7, 6, 8, 9, 10 Jahre alt ist und was auch genau die Zielgruppe ist, ist das echt anspruchsvoll. So, das war damals definitiv das anspruchsvollste Spiel, was ich gespielt habe. Und hat auch deswegen mich auch bis heute super geprägt. Leider muss man sagen, dass die heutigen Pokémon-Spiele, finde ich, viel von ihrem Zauber verloren haben. Was nicht daran liegt, dass ich älter, also was nicht daran liegt, dass ich älter geworden bin, sondern einfach, die werden nicht mehr mit so viel Liebe gemacht wie früher. Einfach. Man hat das Gefühl.
Nicht nur das, sie sind auch viel zu einfach. Du kriegst jetzt ja gesagt, welche Attacke gegen was effektiv ist. Wir mussten das früher noch herausfinden und wir hatten noch nicht mal Internet.
Ja, das stimmt. Das ist auch so. Du hast ja früher Zeitschriften gekauft, so weil du einfach Informationen über dein Lieblingsspiel haben wolltest. Weil es gab kein Internet, du konntest das nicht googeln, du konntest ja niemanden fragen, so, ne? Heutzutage würdest du auch eingeben auf YouTube, wie besiege ich den, und dann hast du ein Video, was dir das erklärt. Genau.
Ja. Ja, Fun Fact, mein allererste Internetseite, die ich jemals in meinem Leben aufgerufen habe, war pokemon.de. Das weiß ich noch ganz genau, das war meine allererste Berührung mit dem Internet. Und ich weiß noch damals, war so die Hintergrundseite war so weiß und dann waren da so Pokebälle im Hintergrund und dann hast du da einen Raichu gesehen und einen Pikachu und das war so die Startseite, nicht so, oh mein Gott, das ist so krass. aber diesen Hype nochmal, vielleicht noch 2 Dinge zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, noch hinzuzufügen. Nummer 1, das Spiel war gigantisch groß, weil der Mithauptentwickler, der leider von uns gegangen ist, was das erste Mal war, dass es mir für einen Nicht-Star in Anführungsstrichen, wo mir es richtig leid getan hat, dass der Mann verstorben ist, das war Satoru Iwata, ja, der hauptsächlich für dieses Spiel verantwortlich war, der damals mit, also man muss auch dazu sagen, ja, das war jahrelang das Gesicht von Nintendo, der Mann war aber nicht nur das Gesicht, der Mann hat mitentwickelt, der Mann hat Earthbound gemacht, der Mann hat, also quasi die komplette Mother-Reihe, und er hat es geschafft, Pokémon auf dieses Modul, weil es war wirklich noch ein Game-Modul, es war kein Game-Boy-Color-Modul, du konntest zwar auf dem Game-Boy-Color spielen und es hat dann auch so ein Farbschema gehabt, aber es war noch entwickelt für den, ich glaube, es waren sogar die letzten Spiele, für den Game-Boy, für den normalen rauskamen. Ja. Und er hat es geschafft, auf diesen kleinen Datenchip die komplette, also du hattest quasi 2 Spiele da drauf gehabt. Und man muss auch noch dazu sagen, es war ja wirklich auch noch möglich, nicht so wie heutzutage, ah ja, wir gucken mal, welche Pokémon und wir packen jetzt nur die und die rein. Nein, du konntest damals alle 251 Pokémon auf das Modul packen. Es war, im Quellcode war es komplett möglich gewesen. Und für mich war einfach das Krasseste, in diese erste Welt wieder zurückzukommen. Und du hast ja auch gesehen, dass sich dann auch die Charaktere, dass das zeitlich mal anders spielt. Weil, und jetzt vielleicht nochmal, der True Endboss, ne? Wie gesagt, spoilerfrei. Das war für mich so, als ich realisiert habe, wer das ist, war für mich so, oh mein Gott, krass. Oder auch, dass auf einmal Arena-Leiter dann in woanders waren in der Spielwelt. Oder dass dann, also du hast Charaktere aus dem ersten Teil, einfach die teilweise einfach nur rumgestanden haben, wo du dann gemerkt hast, so, Moment, das ist doch der, den habe ich schon mal da und da getroffen. Und diese Liebe zum Detail und das, also du hast einfach gemerkt, dass Pokémon Blau, Rot und Gold, Silber, die wurden mit richtig viel Liebe zum Detail gemacht. Das war ein geschlossenes Universum. Die Edition, die danach kam, auch alles geil. Ja, also bis in die neueste Ära. Ich muss halt sagen, die Sword and Shield sind halt einfach zu einfach. Das ist halt nichts mehr. Und das bringt mich nämlich noch zum nächsten Thema, um vielleicht nochmal hier ein bisschen auszuschweifen. Wenn jetzt Leute sagen, naja, ich habe Pokémon damals ja schon gespielt, ich muss sie ja nicht nochmal durchspielen. Es hat sich in dieser Community, weil du das mit diesen Weltmeisterschaften gesagt hast, es hat sich eine Community von Herausforderungen entwickelt. Und zwar, es gibt diese Pokémon Nuzlocke Challenge. Das bedeutet, ich spiele Pokémon auf, hast du schon mal davon gehört bestimmt?
Ja, habe ich sogar so selber schon gemacht.
Ja, okay, dann bist du ja der Fachmann dafür. Dann erklär doch einfach mal ganz kurz, weil Ich bin ja auch dafür, dass Gäste bei uns auch ein bisschen mehr zu Wort kommen, weil ich laber immer so viel. Und wie hat damals, als ich bei euch zu Gast war, hat ein Kollege gesagt, na toll, zwei Dorians in einem Podcast, ein Traum. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, deswegen, aber sag doch mal, was ist denn die Pokémon Nuzlocke Challenge und warum das vielleicht ein Anreiz ist für Spieler, heutzutage nochmal die alten Pokémon-Editionen so in die Hand zu nehmen, weil sagen, es war einfach damals so auch für mich jetzt, also für heute ist mir das zu einfach.
Ja, also eine Nuzlocke Challenge, ich weiß gar nicht, wo der Name Nuzlocke herkommt, weiß ich nicht, aber.
Das weiß ich, das kann ich gleich noch dazu sagen, aber okay. Erzähl das mal.
Das ist im Prinzip, also man hat bei den Pokémon, man fängt halt mit einem Start-Pokémon an, das wird einem am Anfang des Spiels gegeben, das kann man sich aussuchen, eins von drei, und dann startet man halt seine Reise und dann geht man von Stadt zu Stadt und zwischen den Städten die Wege, die quasi die Wanderwege, das sind diese sogenannten Routen. Und in diesen Routen gibt's halt hohes Gras und wenn man durch das hohe Gras läuft, begegnen einem zufällig wilde Pokémon. Und gegen diese wilden Pokémon kann man halt kämpfen, kann man besiegen, dann steigt man irgendwann ein Level hoch oder man kann sie sich einfangen und sie halt seinem Team hinzufügen. Das heißt, ich gehe auf irgendeine Route, sehe, oh, da ist ein wildes Taubsi, ein Vogel-Pokémon, das fange ich jetzt, dann ist das jetzt mit in meinem Team. Dann gehe ich in die nächste Stadt, da ist ein Pokémon-Center, da kann ich meine Pokémon wieder gesund machen und haben die wieder volle Energie und so weiter und dann laufe ich weiter und so geht man halt durch das Spiel. Das ist der normale Verlauf. Und diese Nuzlocke-Challenge sagt jetzt, pass auf, du darfst nur das allererste Pokémon fangen, was du das als allererstes triffst, wenn du das erste Mal auf so eine Route gehst. Das heißt, wenn ich das erste Mal von Hannover nach Hamburg gehe, ja, dann darf ich nur auf diesem Weg das allererste Pokémon fangen, was mir da begegnet. Das darf ich auch nur einmal fangen. Das ist so, das ist halt, also das erlegt man sich selber auf, diese Regel. Und das Ding ist, wenn ich dann jetzt in einem Pokémon-Kampf mit meinem Pokémon kämpfe und ein Pokémon wird besiegt durch eine Attacke und es geht halt K.O., dann könnte ich ja normalerweise ins Pokémon-Center gehen und das einfach wieder gesund machen und dann gehe ich halt weiter. Aber dieser Nuzlocke-Challenge sagt man halt, nein, wenn ein Pokémon von dir besiegt ist, dann ist es tot. Du packst es entweder auf die Box oder du lässt es direkt frei. Und dann ist das quasi wie so ein Permadeath, wie man das aus anderen Spielen kennt. Und dadurch wird dieses Spiel so viel anspruchsvoller und so viel schwerer. Und ich habe da auch schon Momente gehabt, wo du dann dein Start-Pokémon hattest, was ja schon ein ganz hohes Level hatte. Und dann war es irgendwie verwirrt, hat sich aus Versehen selbst verletzt. Und dann geht das K.O. nach 10 Stunden Spielzeit und du möchtest einfach nur in die Tischkante beißen. So, ne? Das ist furchtbar dann. Aber ja, das ist dann auf jeden Fall eine Challenge.
Ja, und da möchte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz hier mit einwerfen. Es gibt natürlich da ganz viele Up-Varianten. Es gibt natürlich auch für die Leute, die sich selbst in der Nuzlocke einen Easy-Mode machen, das sagen, ja, ich darf den Starter wiederbeleben. Aber das, nein, entweder man spielt es richtig. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal Hard Gold organisiert, weil ich gesagt habe, ich will diese Nuzlocke-Challenge einmal selbst erleben. Und warum nicht in meinem Lieblings-Pokémon-Spiel, in Pokémon Hard Gold in diesem Fall dann. Und die Origin von der Nuzlocke ist zurückzuführen auf einen Comiczeichner mit Namen Nick Franco, der quasi in seinem Webcomic das thematisiert hatte und der auch dann, der hat quasi einen Comic gezeichnet, so sehr, sehr einfach gezeichneter Comic. Ich schicke dir mal den Link. Warte mal, wir sind ja super gut connected. Warte mal. Bitteschön. Internet. und dieser Comicstrip hat ihn dazu gebracht, dass er quasi diese Regeln durch den Comic auferlegt hat. Was ist die Pokémon Nuzlocke Challenge? Weil der Comic ist, wie gesagt, basierend auf diesem Nuzlocke. Heißt auch dieses Pokémon, oder? Dieser kleine Zwiebeltyp da. Mhm. Heißt das Nuzlocke? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es ging halt darum, hey, wenn Pokémon K.O., dann weg. Und das macht halt auch das Spiel. Also sagen wir es mal so, was ist denn überhaupt der Anreiz da dran? Der Anreiz ist einfach folgender. Du denkst halt zweimal drüber nach, ob du jetzt dein Pokémon heilst oder angreifst. Weil man hat ja sowieso immer sehr risky auch gespielt. Also ich habe zum Beispiel immer bei Pokémon generell sehr risky gespielt, gerade wenn ich in Top 4 oder sowas war. Und ich habe noch gewusst, ah ja, komm, das ist jetzt das letzte Pokémon von dem. Wenn jetzt meins drauf geht, dann ist es egal. Nein, du bist halt sehr viel smarter und das ist vielleicht eine Regel, also die spiele ich so und ich habe ja auch jetzt gehört, das ist auch das, was die Meister machen. Ich weiß, ob du das auch gemacht hast. Wenn das erste Pokémon, das auf einer Route treffe, ich schon bereits besitze.
Ja.
Also beispielsweise Route 3 gehe ich drauf, da habe ich ein Taubsi und Route 4 ist dann nochmal ein Taubsi, dann darf ich das skippen.
Ja.
Genau, und das macht ja auch so ein bisschen diesen Reiz aus. Weil man möchte nicht einfach dann zehnmal das gleiche Pokémon haben, weil wir wissen eins, in Pokémon Blau zum Beispiel, Radfratz ist everywhere.
Und Zubat, ja.
Ja, Zubat, übrigens immer noch eine meiner absolut witzigsten Stellen aus Pokémon, aus dem Anime, wo Rocko auf diesem Schiff steht und sagt, ich bleibe Captain dieses Schiffes, und es fliegt ein Zubat vorbei und schreit Zubat, wo ich dachte, das ist einfach so witzig. Wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir so, mein früheres Ich war einfach scheiße. Also über so eine Kacke zu lachen, naja, man war auch mal jung, aber ich stehe dazu und hab's jetzt auch öffentlich der Welt präsentiert. Naja, Pokémon, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass sowohl Final Fantasy VII als auch Pokémon, oder Final Fantasy VII und Remake VII, sowie auch Pokémon Gold und Silber, beziehungsweise Heart Gold und Soul Silver, in ihren Videospielreihen vielleicht der beste Eintritt ist, um das als erstes zu spielen, wenn man mal diese Franchises antesten möchte. Mhm. Vorteil bei Final Fantasy VII, es gibt es halt wirklich sehr, sehr, sehr günstig überall. Bei Pokémon Heart Gold, sogar bei den originalen Gameboy-Spielen, ist es inzwischen ein bisschen schwieriger geworden, weil Nintendo ist halt leider nicht mehr so, dass sie sagen, ah ja, komm hier, eShop. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, und das ist jetzt vielleicht auch was, was ich jetzt noch mal ein bisschen aufbrechen möchte. Wir hatten ja vor kurzem Nintendo Direct gehabt, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auszuschweifen. Also jetzt nicht extrem viel, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Aber wir kriegen jetzt ja N64-Spiele, ne? Mhm. Und Mega Drive-Spiele. Mhm. Und diese Nintendo-Mitgliedschaft wird teurer. Mhm. Meine Theorie, wir bekommen als nächstes Game Boy und wir bekommen dann sogar wird das bis zu Wii gehen und dann sind wir beim gleichen, wie der Xbox Game Pass ist.
Ja, das ist
dass
auch. Das ist auch ansatzweise schon geleakt. Man muss halt nur wissen, wie sehr man solchen Leaks glaubt oder nicht oder wie verlässlich sie sind, aber dass auf jeden Fall Gameboy-Spiele und noch weitere Systeme kommen sollen, das ist wohl schon in Anführungszeichen bekannt. Ja.
Was dann natürlich auch erklärt, warum sie nicht einfach. Ich habe mich zum Beispiel jahrelang darüber geärgert, wo ich dachte so, jetzt gebt mir doch endlich einfach die Möglichkeit, meine N64 und Gamecube-Spiele auf der Switch zu spielen. Ich zahle doch noch mal 10, yeah. 15 Euro pro Spiel. Ist mir doch scheißegal. Wo die Mario 3D Collection rauskam, habe ich doch gedacht, so, immerhin schon mal ein Ansatz. Ich habe eigentlich auch darauf spekuliert, dass wir dieses Jahr noch eine Zelda Collection kriegen, was wir jetzt ja nicht bekommen, weil wir kriegen ja Majora's Mask und Ocarina of Time jetzt durch diesen quasi Game Pass. Und wir wissen ja auch, dass Nintendo und Microsoft irgendwo im Hintergrund zusammen irgendwas aushacken. Das ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren, ne? Ich meine, so, also, ich kann. Wer weiß, was da noch alles passiert. Ich meine, wir werden früher oder später wahrscheinlich eh nur noch eine Hub-Konsole bekommen und dann heißt so, jetzt kannst du hier alles drauf streamen, was du willst. Ja. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dann Pokémon, und ich glaube, es wird auch passieren, dass sie irgendwann einfach sagen, hey, hier kriegt ihr nochmal die Original-Experience von Pokémon. Ich meine, DS-Spiele auf so eine Emulation zu bringen ist halt schwierig, weil du hast halt den Double-Screen meistens gebraucht. Ne? Mit der Wii ist das nochmal ein bisschen einfacher, weil du kannst einfach eine Wii-Fernbedienung einfach nochmal als Controller bringen, beziehungsweise die Switch ist ja, die Switch Joy-Cons sind ja wie eine Wii-Fernbedienung, ne? So ein bisschen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt und sagt so, hey, ich habe noch Pokémon Gold irgendwo rumfliegen oder Silber, spielt's doch einfach nochmal. Wenn ihr sagt, so, ich habe Bock auf Final Fantasy, spielt das auch noch mal. Es ist jetzt eh die muckeligere Zeit, um mehr Videospiele und Filme und Serien zu konsumieren. By the way, Final Fantasy 7 hat auch unheimlich viele Filme. Ich glaube, zwei.
Final Fantasy 7, zwei Filme? Nee, also Film, wirklich Film gibt's nur einen.
Ja, stimmt, das ist der, wo danach spielt, ne?
Ja, genau.
Ja, und ah, ja, gut, nee, das andere
war naja, ja. Es gibt einmal einen Director's Cut noch mal von dem Film, der auch den anderen ersetzt. Ach so,
ja,
quasi.
Okay. Ja. Ja, ja, stimmt. Und ich glaube, dass man als Fantasy-Fan und als Rollenspiel-Fan bei, also vor allem als Fantasy-Fan bei Final Fantasy VII, wie es der Name ja auch schon sagt, sehr, sehr gut aufgehoben ist, weil es eine etwas untypischere Story auch ist, die heutzutage natürlich öfters vorgekommen ist, aber dieses Spiel hat einen Grundstein für viele Entwickler auch gelegt und Inspirationen, um Charaktere in fortlaufenden Videospielen also ich glaube, Cloud ist einer der krassesten, prägendsten Videospielcharaktere der Anfang 2000er, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das hat so vielen Charakteren den Weg gebahnt.
Ja.
Wenn du die Tales of Serie anguckst, wenn du dir die Is-Serie, egal, du hast überall Charaktere, die auf einmal so ähnlich waren wie Cloud. Und wenn du dann aber sagst so, ah ja, ist nicht so ganz meins, aber mein Sohnemann oder meine Tochter oder mein Nichte, Neffe, was auch immer, ist jetzt gerade voll im Pokémon-Wahn, ich will auch so ein bisschen mitkommen, dann geh einfach mal hin und sag mal so, ey, guck mal, ein Videospiel ist älter als du. Naja, Dorian, ich muss an dieser Stelle einfach sagen, wir haben jetzt, glaube ich, auch schon echt lange gesprochen. Ne? Also, es war schon, wir waren sehr ambitioniert, als wir unsere Listen hin und her geschickt haben. Aber was noch auf diesen Listen steht, das werden wir mal anders nochmal besprechen, weil das nächste Mal würde ich gerne über ein Final Fantasy reden. Hm. Vielleicht schon mal so viel als Vorab-Spoiler. Und ich muss sagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, plus, dass du deine Stimme trotz der Senf-Wahnsinns, die du da reingezogen hast, der hat wirklich so einen ganzen vollen Becher, ich hab's live gesehen.
Mir geht's auch echt nicht gut gerade, mein Magen wird
Mein Tipp ist jetzt Currywurst nachschieben.
Ja, aber nee, ich glaube, ich muss gleich erstmal aufs Klo, also, boah.
Warum? Also, wie gesagt, vielleicht nochmal an dieser Stelle, weil ich einfach auch deine Arbeit, das ist auch der Grund, warum wir uns ja auch über vor ein paar Jahren auch so ein bisschen auch kurz geschlossen haben. Ne? Wir haben ja irgendwie ein, zwei Videospiele getauscht oder gekauft, irgendwie damals in der Tardiazell. Und wir haben uns auch, glaube ich, sogar einmal auf der Gamescom getroffen. Und es gab sich immer mal wieder unsere Wege kreuzt. Ich war schon mal bei euch zu Gast im Podcast, du warst bei uns schon mal zu Gast. An dieser Stelle, wenn ihr mehr von Dorian sehen, vor allem sehen auch wollt, der Mann hat einen Twitch-Channel. Ja, da kann man, wenn man übrigens Amazon-Kunde ist, kostenlos den unterstützen. True. Ne? Also wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, ne? Ich mache jetzt einfach mal die Werbung, weil das heißt nicht, dass du eher Eigenwerbung machst, weil ich finde, das, was du machst, ist halt wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Schaut da mal rein. Wie findet man dich denn auf Twitch?
Twitch auch einfach, Twitch Beckenzack.
Genau, also
Twitch Beckenzack, YouTube Beckenzack, Social Media auch überall eigentlich Beckenzack und ansonsten mit unserem eigenen Podcast.
Die Lage der Nation. Ne?
Genau, die Lage der Nation, wo du ja auch schon warst. Genau.
Und da kann ich übrigens sehr, 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 also ne, die Dark Souls Podcast empfehlen. Dank euch habe ich Dark Souls dieses Jahr beendet.
Ja,
ich hatte das Spiel,
Praise the Sun.
Ja, ich habe Dark Souls 1, wegen eurem Dark Souls 1 Podcast, ist jetzt kein Witz, habe ich das Spiel noch mal rausgeholt und habe gesagt, so, ach komm, ich bin jetzt hier knapp bei der Hälfte des Spiels. Ich nehme mir jetzt das vor, weil ihr habt so über das, auch über alles in diesem Spiel so geschwärmt. Ich habe gesagt, so, es ist eigentlich schon eines der besten Videospiele aller Zeiten. Und heutzutage kann ich sagen, es ist vielleicht eins meiner wirklich Lieblingsspiele aller Zeiten geworden. Wir werden irgendwann mal anders über Souls-Spiele reden. Aber dank euch, dank eurem Podcast, hatte ich die Inspiration und habe Dark Souls 1 auf 100% durchspielt. Ich war in jedem verdammten Ort. Ich war sogar im tiefsten Ort überhaupt. Muss an dieser Stelle sagen, ich habe nur zwei Versuche für Ornstein und Smaug gebraucht.
Dann warst du total krass überlevelt. Das kann ja gar nicht sein.
Und Sif habe ich beim ersten Mal geschafft. Dafür habe ich bei diesem scheiß Ziegendämon ganz am Anfang, ich glaube, fast 40 Versuche gebraucht.
Der ist aber auch ein Arsch, der Ziegendämon. Das stimmt schon. Der ist... Ja,
ist für mich gut. Das schlimmste Endgegner in diesem Spiel. Und die letzte Hydra war unnötig. Ewig, ich habe einfach nur Distanz, weil es war mir zu blöd.
Ja, ja.
Also ich habe irgendwann gesagt, mit
Pfeil und Bogen hingehockt und dann ein Schaden. Ja, ja.
So und wenn ihr wissen wollt, was aus Siebensteins Koffer geworden ist oder aus Toad von Super Mario, nachdem er in Rente gegangen ist, spielt doch mal Dark Souls.
Ja, auch das.
Dorian, die letzten Worte gebühren dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall uns nochmal in den nächsten Monaten zusammensetzen. Vielleicht nochmal in der Weihnachtszeit oder so. Weil ich würde diese Serie gerne fortführen, weil es war wirklich sehr, sehr schön, mit dir heute so ein bisschen hardcore abzunörden. Und über das, was uns unsere Lieblingsspiele im Bereich Rollenspiel sind. Und wir werden auch mal irgendwann über Jump'n'Runs reden. Und vielleicht auch Bücher und Serien und Filme. Und irgendwann habe ich auch Berserk durch, dann können wir da auch nochmal drüber reden. Und so weiter und so fort. Dorian, das letzte Wort gebührt dir. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Auch, dass du so durchgehalten hast mit diesem krassen Zen-Flash, den man bald bei dir auf YouTube schauen kann.
Ja, danke Patrick, danke. Danke für die netten Worte. War mir auch eine Freude, man möchte sagen, ein inneres Blumenpflücken, dass ich wieder hier sein durfte. Gerne mehr in Zukunft. Ein inneres Senfverdauen, das mache ich gleich auf dem Klo, auf jeden Fall. Hört weiter den Backtrash Club auf jeden Fall. Schaut vielleicht auch mal bei Sachen von mir vorbei, würde ich mich freuen. Ansonsten, ja, wir eröffnen euch hier eine völlig neue Welt, die euch alle sehr fesseln könnte, wenn ihr euch darauf einlasst. Also wenn ihr die Sachen dann auch irgendwann mal konsumiert, die wir hier ansprechen. Sei nur gesagt, es ist eine Gabe von uns an euch. Nehmt es an, probiert es vielleicht mal aus. Seid nicht scheu. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs mich dabei haben. Gerne wieder. Und bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit Ö und hauen Sie Bause.
Tschüss.